durchnehmen und versuchen zu verstehen. Wir hatten gestern die Anrufung und den ersten und zweiten Mantra durchgenommen. Und bitte erinnert euch, in der Anrufung wurde von Gott gesprochen als dem höchst vollkommenen. Und weil er höchst vollkommen ist, so wurde gesagt, sind alle Dinge, die von ihm ausgehen, wie zum Beispiel diese Welt, ebenfalls als vollkommene Ganze mit allem ausgestattet. In dem zweiten Vers wurde gesagt, wie sich ein Mensch verhält, der das verstanden hat. Er stellt den höchsten Herrn in das Zentrum all seiner Bemühungen. Wir nannten dies das Ishavasya-Prinzip, das eben der höchste Kontrollierende und Beherrschende allen Seins im Mittelpunkt steht. Und in dem zweiten Mantra, also im dritten Text sozusagen, wurde dann gesagt, dass solch ein Mensch damit rechnen kann, dass er von allen karmischen Bindungen befreit werden konnte. Das Wort Karma Bandhana wurde gebraucht. Kessel des Karmas wird bei einem solchen Menschen abgestreift. Nun, in dem heutigen Vers, Mantra 3, der in sich einen Abschnitt in der Ishopanishad bildet, wird gesagt, was mit denjenigen geschieht, die die Gelegenheit, die ihnen die menschliche Lebensform gibt, missbrauchen und in was für eine Art von Zukunft sie hineinsteuern. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Der Mantra, war der zweite. Bitte wiederholt nach mir. Gurvan
Ebeha
Karmani Didi
Vishesh
Shatam
Ramaha
Evam
Rai
Nanyate
Tosti
Nakarama. Very sorry, wir machen ja den dritten Mantra. Also, Asuya,
Asuya,
Nama,
Nama,
Teloka,
Teloka,
Asuya, Nama,
Teloka, Asuya, Nama,
Teloka,
Andina,
Andina, Tamasavrita,
Tamasavrita.
Andena tamasa vrita.
Andena tamasa vrita.
Tang
te
vritya
abhigacchanti.
Abhigacchanti. Tang te vritya abhigacchanti.
Tang te vritya abhigacchanti.
Ye
ke
chatma
ano
jana. Wer immer es sein mag, muss eingehen in die Planeten, die man als die Welten der Ungläubigen kennt und die erfüllt sind von Finsternis und von Unwissenheit. Kann ich verstehen. Erläuterung. Das menschliche Leben unterscheidet sich vom tierischen durch die großen Verantwortungen, die es mit sich bringt. Diejenigen, die sich dieser Verantwortung bewusst sind und in diesem Geiste handeln, werden als Suras oder als fromme Menschen bezeichnet. Und jene, die sich diesen Verantwortungen entziehen, beziehungsweise keine Kenntnis von ihnen haben, heißen Asuras oder Dämonen. Diese beiden Arten von Menschen findet man überall im Universum. Im Rigveda heißt es, dass die Sura stets den Lotusfüßen des höchsten Herrn Vishnu entgegenstreben und dementsprechend handeln. Ihre Wege sind so hell erleuchtet wie die Bahn der Sonne. Schön gesagt, ne? Die Wege der gottesbewussten Menschen sind so hell erleuchtet wie die Bahn der Sonne. Intelligente Menschen sollen immer daran denken, dass sie ihre gegenwärtige, besondere Körperform nach vielen Millionen von Jahren der Evolution und nach einer langen Wanderung bekommen haben. Die materielle Welt wird zuweilen mit einem Meer verglichen und der menschliche Körper mit einem starken Boot, das besonders dazu gedacht ist, dieses Meer zu überqueren. Die vedischen Schriften und die Acharyas oder heiligen Lehrer werden verglichen mit kundigen Bootsleuten und die Möglichkeiten, die der menschliche Körper bietet, mit günstigen Winden, die dem Boot helfen, leicht den gewünschten Bestimmungsort zu erreichen. Wenn jemand trotz all dieser Möglichkeiten sein Leben nicht voll nutzt, Selbsterkenntnis zu erlangen, muss er als Atmaha oder Mörder der Seele betrachtet werden. Die Sri Upanishad spricht hier die deutliche Warnung aus, dass es dem Mörder der Seele bestimmt ist, in den finstersten Bereich der Unwissenheit einzugehen und unaufhörlich zu leiden. Die körperlichen Bedürfnisse der Schweine, Hunde, Kamele, Esel und andere Tiere sind ebenso wichtig wie die unseren. Der Hund muss genauso dringend essen wie wir. Und auch das Kamel. Doch können diese Tiere ihre wirtschaftlichen Probleme nur unter widerwärtigen und unangenehmen Bedingungen lösen. Wenn man sich jetzt mal so einen durchlausten Hund aus Indien vorstellt, der da in Kalkutta aus der Gosse, naja, vor Frühstück wollen wir dieses Beispiel nicht weiter ausführen, sehr heavy Umstände auf alle Fälle. Durch die Gesetze der Natur sind den Menschen alle Möglichkeiten zu einem angenehmen Leben gegeben. Zum Beispiel, wir bekommen höchstwahrscheinlich warmes Prasadam heute Morgen. Doch die menschliche Form des Lebens ist wichtiger und wertvoller als die tierische. Warum kann der Mensch ein besseres Leben führen als die Sau und andere Tiere? Warum werden einem hochgestellten Staatsdiener alle Möglichkeiten zu einem bequemen Leben geboten, dem gewöhnlichen Schreiberling aber nicht? Das ist die Frage. Wir brauchen
eine größere Verantwortung.
Ja, das kann man so sagen. Die Antwort lautet, dass dem hochgestellten Beamten höhere Pflichten obliegen. In ähnlicher Weise hat der Mensch höhere Pflichten zu erfüllen als die Tiere, die immer nur bestrebt sind, ihre hungrigen Mägen zu füllen. Nichtsdestoweniger hat die moderne, seelentötende Zivilisation die Probleme des hungrigen Magens nur noch vergrößert. Wenn wir eines der polierten Tiere, einen modern zivilisierten Menschen, fragen, sagt er, dass er arbeiten möchte, um seinen Magen zu füllen. Und dass Selbsterkenntnis nicht nötig sei. Da haben wir. Das sagt er. Die Gesetze der Natur sind jedoch so grausam, dass ihm trotz seines Eifers für seinen Magen schwer zu arbeiten Arbeitslosigkeit droht. Die menschliche Form des Lebens wurde uns nicht gegeben, damit wir wie die Esel, Schweine, Hunde und Kamele schwer arbeiten, sondern damit wir die höchste Vollkommenheit des Lebens erreichen. Wenn wir uns um die Erkenntnis des Selbst nicht kümmern, zwingen uns die Naturgesetze zu schwerster Arbeit, auch wenn wir dies nicht wollen. Die Menschen im gegenwärtigen Zeitalter sind gezwungen, wie karrenziehende Esel und Ochsen schwer zu arbeiten. Dies sind einige der Bereiche, in die ein Asura zur Arbeit verbannt wird, wie der vorliegende Vers der schwedischen Upanishad offenbart. Versäumt es also ein Mensch, seine Pflichten als menschliches Wesen zu erfüllen, wird er gezwungen, in die Asuria-Planeten einzugehen, dort in niederen Lebensarten geboren zu werden und in Unwissenheit und Finsternis schwer zu arbeiten. Der Bhagavad Gita heißt es, dass jemand, der den Vater Selbsterkenntnis beginnt, jedoch trotz ernsthafter Bemühung nicht zu Ende geht, die Möglichkeit bekommt, in der Familie eines Shuchi oder Srimad zu erscheinen. Was ist ein Shuchi?
Ein hochstehender Brahmana.
Ja. Und ein Srimad? Ja, ein Kaufmann. Dies bedeutet also, dass demjenigen, der darin fehlt, seine Beziehung zu Gott zu erkennen, aufgrund seiner ernsthaften Bemühungen in vorangegangenen Leben eine bessere Möglichkeit geboten wird, Selbsterkenntnis zu entwickeln. Wenn selbst ein gefallener Anwärter die Gelegenheit bekommt, in einer angesehenen und vornehmen Familie geboren zu werden, kann man sich die Stellung der erfolgreichen Transzendentalisten kaum vorstellen. Wenn jemand nur versucht, Gott zu erkennen, ist ihm die Geburt in einer wohlhabenden und adligen Familie sicher. Wer jedoch nicht einmal einen Versuch unternimmt, wer Enttäuschung leben möchte, wer zu materialistisch ist und zu sehr am materiellen Genuss hängt, muss in die finstersten Bereiche der Hölle eingehen, wie in allen vedischen Schriften bestätigt wird. Solche materialistischen Asuras, Plural, gehen manchmal vor, religiös zu sein. Doch ist ihr eigentliches Ziel materieller Wohlstand. Die Bhagavad Gita 16, 17 bis 18 tadelt solche Menschen, denn ihre sogenannte Größe beruht auf trügerischer, materieller Vollkommenheit, den Stimmen der Unwissenden und materiellen Reichtum. Solchen Asuras, die bar jeder Selbsterkenntnis sind und nicht von Ishavasya oder dem höchsten Wissen, ist es bestimmt, in die finstersten Bereiche des Daseins einzugehen. Und jetzt noch die Schlussfolgerung. Die Schlussfolgerung lautet also, dass als Menschen unsere Aufgabe nicht nur darin besteht, wirtschaftliche Probleme auf einer sicheren Grundlage zu lösen, sondern dass wir darüber hinaus die Probleme des materiellen Lebens lösen wollen, in das wir durch die Gesetze der Natur versetzt sind. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swami Nityanamne Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyade Shatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Diejenigen, die sich nicht nach den spirituellen Prinzipien richten, werden hier als Atmaha bezeichnet, als Mörder der Seele. Ganz gleich, wer sein mag. Und es wird von ihrem Bestimmungsort gesprochen, nämlich irgendwelche
der verschiedenen niederen Planetensysteme, in denen man zahlreichen Bestrafungen durch die Gesetze der Natur ausgesetzt ist. Der Grund hierfür lässt sich in der einmaligen Chance, die die menschliche Lebensform bietet, festmachen. Wir sind hier an einem Bootsteg und können mal ganz kurz auf diese Boote schauen. Diese Boote haben die einmalige Möglichkeit, einen über diesen Bodensee hinwegzutragen. Es wäre wahrscheinlich schwierig, den Bodensee schwimmend zu über... Ach doch, man kommt schon rüber. Was würdest du sagen, Günther Thewi, du warst gestern im Wasser? Könnte sein, dass man es schafft, ne? Wenn man genug Passada gegessen hat. Aber der Ozean des materiellen Daseins ist nicht zu überwinden durch unsere eigenen Bemühungen. Es geht einfach nicht. Dieser Ozean des materiellen Daseins hat in der Analogie Wellen, die sehr hoch werden. Das sind Wellen des Hungers, des Durstes, der Traurigkeit und des Glücks, des Lebens und schließlich des Todes. Das sind die sechs Wellen. Keiner kann, man kann vielleicht ein bisschen mit Hunger auskommen, man kann vielleicht ein bisschen mit Traurigkeit auskommen, man kann vielleicht auch ein bisschen mit Glück auskommen in dieser Welt, aber man kann nicht mit dem Tod auskommen. Diese Welle wird uns gewaltsam unter die Wasseroberfläche drücken. Also es ist von vornherein unmöglich, diesen Ozean zu überwinden. Es gibt nicht. Es gibt auch verschiedene Haifische in diesem Ozean. Kennt ihr das so von der Jugend? Irgendwie hat der Mensch eine manchmal unbegründete Angst vor tiefen Gewässern. Das liegt in unserer menschlichen Psychologie drin. Ganz besonders kommt es denjenigen, die Angst haben, vor, dass sie manchmal plötzlich über den Wellen eine dreieckige Haifischflosse entdecken. Also ich habe, wir waren jetzt in Rijeka und haben dort ein Buch zu Ende geschrieben. Ich habe also öfters, um ein bisschen körperlich ertüchtigt zu sein für diese Padayatra-Tour, jeden Tag ein Schwimmbad genommen und ungefähr 20 Mal eine Haifischflosse über dem Wasser gesehen. Und mir dann natürlich mit meiner Ratio gesagt, come on, Sachinanda Swami, du bist viel zu mager für eine Haifischflosse. Wenn, dann nehmen sich andere Schwimmenden. Und außerdem gibt es sie wahrscheinlich nicht hier. Du hattest dich ja vorher erkundigt. So. Mangala, there are sharks near Rijeka? Also manchmal kommen sie schon, sagt Mangala. Aber nicht für gewöhnlich. Die Haifische, die den Ozean des materiellen Daseins ausmachen, sind unsere zahlreichen materiellen Wünsche. Und die kommen immer. Und die ziehen uns immer wieder weg von dem geradlinigen Pfad, der in die spirituelle Welt führt. Deswegen ist der Ozean aus einem zweiten Grund unüberwindbar. Dann heißt es, dass es in diesem Ozean des materiellen Daseins Strudel gibt, die einen erfassen und auf den Boden des Ozeans bringen. Ich weiß nicht, ob ihr von Ernst Hemingway, der alte Mann und das Meer, gelesen habt. Da wird von so einem Strudel geschrieben, soweit ich mich erinnern kann, das liegt also weit zurück. So ist auch der Strudel des materiellen Daseins. Das sind wieder etwas Ähnliches im materiellen Begierden, also Haifische und Strudel werden mit den materiellen Wünschen gleichgesetzt. Die kommen also und ziehen einen herunter. Aus all diesen Gründen und wahrscheinlich mehreren Gründen noch gilt der Ozean des materiellen Daseins als unüberquerbar. Das Einzige, was uns helfen kann, ist ein sicheres Boot, mit dem wir den Ozean überqueren können. Und dieses sichere Boot ist die menschliche Lebensform. Bei diesem menschlichen Lebensform gibt es auch jemanden, der uns steuert an den Strudeln herbei und uns vor den verschiedenen gefahren. Schönen guten Morgen. Und dieser jemand ist der Acharya, der spirituelle Lehrer, der in der Lage ist, diesen Weg mit uns zu machen. Der Grund ist, weil er schon diesen Weg bereits gegangen ist. Wenn er sagt, hier ist ein Strudel, oder hier kommt ein Haifisch, oder hier kommt die Welle, die dich von dem Boot wischen könnte, dann können wir uns sicher sein, dass es stimmt, weil er diesen Weg schon gegangen ist. Nicht? Er spricht sozusagen wie ein erfahrener Seekapitän, nicht? Mit weißem Bart und ohne Pfeife. So ist es mit dem, deswegen nehmen wir einen spirituellen Meister an. Es hat auch noch einen anderen Grund. Die Kraft, die uns in unserem menschlichen Leben über den Ozean des materiellen Daseins führen kann, sind die Unterweisungen der Heiligen Schriften. Ein Mensch, der sein Leben nach diesen spirituellen Unterweisungen lebt, wird bestimmt die Kraft und auch die Möglichkeit haben, den Ozean des materiellen Daseins zu überwinden. Wenn an einem für eine Seefahrt, also vorausgesetzt, man hat keinen Außenbordmotor, eine sogenannte Flaute existiert. Wisst ihr, was eine Flaute ist? Eine Windstille. Nicht? Dann ist es nicht möglich, einen Ozean zu überwinden. So ist es auch in unserem Leben. Wenn wir nicht die Unterweisung der Heiligen Schriften haben in unserem Hintergrund, ist es nicht möglich, das materielle Dasein erfolgreich zu überwinden. Es geht einfach nicht. Jonas, der nickt, bejahendig, und gerade eine Erleuchtung. Wie hast du nur, du hast da eine Erleuchtung oder eine Verwirklichung zu? Wie geht dir das dann in dieser Beziehung?
Ich dachte jetzt nur, wenn ich sehr wenig lese und dann das ganze spirituelle Leben finde, dann ist es sehr schwer vor.
Ja, stimmt. Könnt ihr das bestätigen? Wenn man sehr wenig liest, geht es einfach nicht voran im Leben. Ja? Elvis hat es auch. Jasmin, wie geht's dir? Du musst doch lesen lernen. So, das ist eine wichtige Tatsache. Ohne die Unterweisung der Heiligen Schriften geht es einfach nicht voran in unserem Leben. Wir müssen das in ausreichender Weise beherzigen. Was meinst du, Madhava? Madhavananda, was meinst du? Du wirklich, Madhavananda kann es bestätigen. Madhava ist noch ein bisschen jung. Der. Kannst du schon lesen, Madhava?
Ja.
Schon. So, der spirituelle Meister ist jedoch nötig, damit wir das, was wir gelesen haben, auf unser Wissen, auf unser Wissensstand, auf unser Leben auch anwenden können. Und deswegen geht es vielleicht vielen von uns so, wenn wir die Schriften haben, aber die Verse manchmal lesen, ohne die Erläuterung von Srila Prabhupada, dass wir sie nicht so recht beziehen können, beziehungsweise das, was er erläutert, nicht in dem Vers gesehen haben. Und diejenigen, die von uns bereits einen spirituellen Meister, einen lebenden spirituellen Meister angenommen haben, wissen, dass es manchmal Situationen gibt, wo man einfach die Unterweisung, beziehungsweise die Inspiration durch einen spirituellen Meister oder durch den spirituellen Meister benötigt, um aus der Flaute rauszukommen. Was nützt dir die schönste Brise, wenn du nicht weißt, wie du dein Segel einstellen musst, um sie aufzufangen? Mit anderen Worten, was nützt dir die schönsten Unterweisungen, wenn du nicht weißt, wie du sie anwenden kannst in deinem spezifischen Leben? Nun bleib du mal sitzen, das tut dir ganz gut. So, Prabhupada macht jetzt noch einen nächsten Punkt, der sehr wichtig ist. Er spricht davon, dass wir als Menschen alle Möglichkeiten haben, die wir uns nur vorstellen können, während Tiere nicht so die Möglichkeiten haben. Seht zum Beispiel, gestern waren wir in Konstanz gewesen und haben die Schild gesehen, Saurennen. Ich habe mich von einheimischer Seite belehren lassen, was man sich darunter vorstellen kann. Also nicht ganz einheimischer Seite, aber auch von Niederbayern her kam die Information, die wir abgerufen haben, haben dann die genaue Erklärung, die in diesem Fall nicht besonders erleuchtend ist, gekriegt. Die Tiere sind sehr, sehr unfrei. Vielleicht wird dieses arme Schwein einmal zu einem Sauren rausgefahren, 5 Kilometer dahin, wo es stattfindet. Aber das ist es schon. Es lebt auch für den Rest der Zeit auf dem Hof in seiner gewissen soziopolitischen Umgebung. Nicht? So ist es mit allen Tieren. Die haben einen sehr, sehr eingeschränkten Lebensraum mit sehr genau ausbuchstabierten Begrenzungen, denen sie ausgeliefert sind. Ein Mensch jedoch hat unglaubliche Möglichkeiten. Er kann in ganz andere Bereiche hineinfahren, er kann unglaubliche Dinge tun, er kann seinen Informationsgrad oder sein Informiertsein auf einen unglaublichen Level erheben durch Computer, Technik oder Fernsehen, Radio oder die Briefpost und so weiter. Wir haben eigentlich unglaubliche Möglichkeiten. Doch Paul macht den Punkt, wenn man diese Möglichkeiten nur benutzt, um einfach nur besser zu essen, vielleicht im goldenen Karma-Bogen von McDonald's oder durch importierte Speisen aus allen Nationen der Welt, die wir dann verarbeiten und zu Zubereitungen bringen. Wenn wir unsere, sagen wir mal, einzigartigen Möglichkeiten nur für materielles Leben oder die Verbesserung des materiellen Lebens benutzen, dann haben wir das Maß an Freiheit, was uns zur Verfügung steht, nur sehr, sehr, also missbraucht, zu Deutsch gesagt. Und die Reaktion auf diesen Missbrauch ist der kosmische Prügelstock. Das heißt, jemand, der sich gegen die Gesetze oder der einfach das missbraucht, wird vielleicht in diesem Leben sehr angenehm leben können, aber im darauffolgenden nicht mehr. Denn er hat einfach die Möglichkeit, die ihm der Herr gegeben hat, nicht gebraucht. Der Grund, weswegen wir diese Möglichkeiten nämlich haben, ist, dass wir ein höheres Maß an Verantwortung haben. Hier möchte ich ganz besonders meine jungen Zuhörer ansprechen, die noch zur Schule gehen, und auch die Studenten unter euch, die einen Abschluss anstreben in der Universität. Es gibt in der materialistischen Gesellschaft so den Druck, wenn du nicht zur Schule gehst, wenn du nicht eine Ausbildung machst, eine Lehre und so weiter, wirst du mit großer Sicherheit vergehen. Die Menschen im materiellen Leben, oder sagen wir mal, unsere Gesellschaft möchte am liebsten alle zu Karren ziehenden Eseln verdammen. Doch das ist nicht richtig. Jemand, der seine höhere Verantwortung ausübt, das heißt im Gottesbewusstsein lebt, schlüpft plötzlich in ein Arrangement hinein, welches der höchste Herr für ihn gemacht hat. Ich möchte hier einen meiner wenigen Bibelverse gerne anwenden. Ein sehr schöner Text, wo dieses höhere oder spirituelle Versorgungssystem ausgedrückt wird, welches für jemanden besteht, der seine höheren Verantwortungen wird da von den Vögeln gesprochen. Seht ihr nicht die Vögel am Himmel? Sie ernten nicht und sie sehen nicht, doch der himmlische Vater nährt sie trotzdem. Ungefähr so. Wenn wir mal, jetzt gibt es gerade keine Vögel, aber hier dieser Spatz, der lebt da einfach so vor sich hin und wird so erlebt, weil er, also versorgt, weil er in einer für ihn natürlich eine Arrangierung steht. so gibt es auch für die Menschen eine ganz natürliche Arrangierung, die für sie getroffen worden ist, für den höchsten Herrn, damit sie genügend Zeit haben, um ihre Verantwortung auszufüllen. Es ist nicht nötig für den Menschen, sich in ein dämonisches Wirtschaftssystem einspannen zu lassen und dort wie ein Esel mit blutigen Rücken sein Leben zu fristen. Nicht? Es ist wichtig, dass wir herausfinden, wofür, was für uns das Arrangement des Herrn ist und dann dort in diesem Arrangement unsere höheren Pflichten oder unsere eigentliche Verantwortung wahrnehmen, nämlich gottesbewusst zu werden. Dafür haben wir diese Möglichkeiten als Menschen bekommen. Wie Prabhupada so schön sagt, ein hochgestellter Staatsdiener hat ganz andere Möglichkeiten zu einem angenehmen Leben als ein einfacher Schreiberling in der Regierung. Ihm stehen ganz andere Möglichkeiten da. Und deswegen, im vorangegangenen Text wurde gesagt, dass für jeden etwas von Krishna als Anteil beiseite gelegt ist und dass man nicht das nimmt und danach leben kann. Als ich das verwirklicht hatte, persönlich, habe ich mich sehr zum spirituellen Leben hingezogen. Ich komme aus einer etwas wohlhabenden Familie, wo wir ganz früh schon von Kindbein an eingetrichtert bekamen, dass wir unbedingt eine ein Lehrgang als Manager oder als irgend so etwas beenden müssten. Und ich war schon 10 überflüssige Jahre zur Schule gegangen, hatte diesen dann großen Skrupel, als ich mit dem Krishna-Bewusstsein in Kontakt kam. Was passiert aus meiner Zukunft, wenn ich jetzt die höheren Verantwortungen aufnehme? Ich werde doch einfach als Asozialer auf der Straße sein und dann einen kleinen Hut, so wie Olja ihn mitgebracht hat, so einen kleinen Hut vor mich stellen davor und davor schreiben, ich habe nichts zu essen, bitte schmeißt ein paar Pfennige hinein, nicht? Und dann werde ich so mit Fingern die Kältestümpfen gleichen mein Dasein beenden müssen. Das stimmt aber nicht. Wir haben so viel unsere Predigerpartie, dass wir sogar eine größere Spende zur Patriatra geben konnten. Durch Verschwendung. Also, wenn man in sein Arrangement hereinkommt, in das göttliche Arrangement, was man hat und was wir einwartet, dann braucht man sich keinerlei Sorgen zu machen, sondern kann einfach sich konzentrieren auf die wichtigen Dinge im Leben. Nun, der spirituelle Pfad ist so wunderbar, dass selbst jemand, der ihn nicht vollendet, das heißt, der vielleicht aufgrund einer Weltzugewandtheit wieder zum Materialleben zurückgeht, nichts zu befürchten braucht. Denn seine nächste Geburt ist glorreich. Er wird sie zwar nicht im Königreich Gottes haben, aber er wird, wenn er sich nur aufrichtig bemüht hat im spirituellen Leben, geboren werden in einer Brahmanenfamilie oder einer Familie von Transzendentalisten, wo er sich von vornherein zu spirituellem Leben angezogen fühlt. Oder er wird vielleicht in einer wohlhabenden Familie, Kaufmannsfamilie geboren werden, wo ihm die Notwendigkeiten des Lebens von vornherein leicht zur Verfügung stehen. Das ist so ein schönes Argument, was man Menschen geben kann, die auf dem spirituellen Weg gehen. Ich habe auch noch die dass er in jedem Fall ein Devotee damit rechnen kann, ein gutes Ergebnis zu kriegen. In jedem Fall. Es gibt in unserer Bewegung, weil wir alle aus westlichen Kulturkreisen kommen, schon solche, auf die das zutrifft. Die fangen an für eine gewisse Zeit und geben dann den Pfad, verlassen den Pfad wieder. Nicht? Ich glaube, alle von uns haben solche in Erinnerung, solche Devotees. Aber auch sie haben nichts zu befürchten. Sie haben einen unglaublichen Antrieb gekriegt für ihr spirituelles Leben. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir das spirituelle Leben verbreiten, sodass jeder auch nur für einen kurzen Zeitpunkt
diesen Weg mitgehen kann. Ich hatte gestern so schön gesehen, ich saß dort ein bisschen ermüdet auf dem Kutschbock und da hat ein Brindadevi eine junge Schülerin eingeladen, ein Stück des Weges mitzugehen. Ne? Habt ihr es auch gesehen? Ein junges Mädchen, junge Schülerin, ein junges Kind, mitgegangen für eine gewisse Zeit. Und das waren ihre ersten vielleicht 500 Meter auf dem Pfad des Verurteilten. Wird nicht verloren sein. Sie wird dort weitermachen. Das ist das Wunderbare an spirituellen Leben. Während im materiellen Leben, wenn du eine Sache nicht zu Ende bringst, das ist leidvoll. Zum Beispiel, wenn man in der Führerscheinprüfung mehrere Male durchsegelt, hat man alles verloren, sein ganzes Investment. Einige von uns lachen, weil ihnen das schon so gegangen ist, beziehungsweise die sich das gut vorstellen können, dass das bei ihnen geschehen würde. Ja, schön. Die Asuras nun jedoch, das heißt Menschen, die trotz all dieser Möglichkeiten diesen Weg nicht einschlagen, gehen in einige sehr, sehr kritische Zukunft hinein, nämlich auf richtig höllische Planeten. Es gibt diese höllischen Planeten im unteren Bereich, also unter unserem Erdplaneten. Und diese höllischen Planeten kennen nur ein Wort, Schmerz. Das ist das Einzige, was man dort erfährt. Durch diesen Schmerz werden diese armbedingten Seelen, die sich nicht nach den für sie vorgesehenen Gesetzen gerichtet haben, vorbereitet darauf, in eine niedere Lebensform, also nichtmenschliche Lebensform einzugehen, wo sie dann das, was sie in der menschlichen Lebensform getan haben, nämlich diese sinnliche Leben über Maß genossen haben, wo sie das dann tun können. Die werden durch diesen Schmerz vorbereitet. Wie das pädagogisch wirkt, wird in folgender Weise erklärt. Wenn man einen Schmerz hat, beginnt sich das Bewusstsein stark einzuschränken und zusammenzuschrumpfen und sich nur noch mit dem Schmerz zu beschäftigen. Kennt ihr das? Man geht durchs Leben hindurch und knallt plötzlich mit der Hüfte gegen einen Türgriff. Ah, der sich so da reinbohrt neben die Hüfte, nicht, dass da ein tiefer Eindruck im Fleisch existiert. Dann denkt man zunächst einmal nur an seine Hüfte, die man meistens, an die man nicht denkt, es sei denn, man lernt gerade das Bauchtanzen. Nicht, aber das ist so außergewöhnlich und selten, dass man, also man denkt normalerweise nicht an die Hüfte. Plötzlich konzentriert sich alles auf die Hüfte. Oder gestern Abend habt ihr das vielleicht auch gemerkt, es gibt hier rote Ameisen, deren Gift ist wesentlich stärker als das Gift schwarze Ameisen und die beißen dann. Und da plötzlich denkt man dann an das Knie. Hoffentlich ist da nichts passiert. Das zwackt so unmenschlich da drin und so weiter. Das ist, was passiert durch Schmerz. Das Bewusstsein richtet sich plötzlich auf einen Teil des Körpers, den man sonst niemals berücksichtigt. Es wird stark eingeschränkt. So ist es auch auf den höllischen Planeten. Wir werden durch den Schmerz, der uns zugefügt wird, in unserem Bewusstsein so reduziert, dass wir erst dann den nächsten Schritt machen können, nämlich tatsächlich und effektiv eine Lebensform betreten können, in der das Bewusstsein eben stark eingeschränkt ist oder eingeschrumpft ist, nämlich eine tierische Lebensform. Insofern können wir sehen, dass die höllischen Planeten einen wichtigen pädagogischen Zweck erfüllen, nämlich dass eine Vorbereitung darstellen für die tierische Form des Lebens. Ohne, oder sagen wir mal, wenn man in einem menschlichen Bewusstsein in einer tierischen Form des Lebens wäre, wäre das unerträglich. Wirklich unerträglich. Man würde den ganzen Tag weinen, ach, jetzt bin ich ein Hund und laufe jetzt herum und kann nichts lesen, nichts hören, mich nicht auseinandersetzen mit wichtigen Themen. Und jetzt da kommt ein Stein geflogen. Au, jaul, und tritt mit dem Hinterteil. Weiter. Und jetzt geht es an die Kindererzeugungsangelegenheit. Und sehr, sehr leidvoll. Es muss sein, dass wir diese pädagogische Mittel tun. Natürlich ist es nur für solche Asuras. In der Bhagavad Gita beschreibt Krishna, wie man zu einem Asura wird. Ein Menschen, der mit anderen Worten nicht die Vorteile des menschlichen Lebens benutzen kann. Er sagt, es gibt drei Pforten, die uns zu dieser unglücklichen Destination oder Bestimmung hinbringen. Das ist einmal Lust, dann ist es Stolz und dann ist es Zorn, Begierde. Nicht? Dies sind drei Pforten, die die Seele dazu bringen, in die höllischen Planeten zu gehen. Und in diese drei Pforten müssen wir ebenfalls sehr vermeiden in unserem spirituellen Leben. Es ist so, dass in der damaligen Zeit Asuras oder diese dämonischen Kräfte weit voneinander getrennt waren. Im Satya-Yuga lebten auf diesem Planeten nur göttliche Menschen, die göttliche Orientierung hatten. Und die Asuras lebten auf anderen Planeten. In dem darauffolgenden Yoga lebten sie auf dem gleichen Planeten. Die Asuras kamen also schon näher. Das war das Treta-Yuga. Sie lebten aber in ganz anderen Wohnsiedlungen. Im Dwapara-Yuga kamen die Asuras noch näher. Sie lebten in der gleichen Familie. Es kam vor, dass in der gleichen Familie Asuras leben. Und im Kali-Yuga, unserem gegenwärtigen Zeitalter, sind Dämonen manchmal in der gleichen Brust. Goethe drückte das aus. Zwei Seelen, ach, wohnen in meiner Brust. Kennt ihr das? Dass da manchmal zwei einzelne Informationen gehen. Die eine sagen, ich möchte zum Rock'n'Roll-Konzert der Rolling Stones jetzt hin. Also da freilich, yeah. Und die anderen sagen, na, ich möchte lieber zum Tempel. Nicht? Oder manchmal ist da so eine Stimme, die sagt, nun, lass dich doch mal so richtig traditionell gehen. Tu doch einfach mal etwas, was wirklich von einer ganz besonderen Wiesenqualität ist. Und das ist manchmal so, damit diese Stimmen oder Kräfte nicht größer werden, ist für uns wichtig, dass wir diese Tore meiden. Lust, Gier und Zorn. Lust, Gier und Zorn. Auch Stolz gehört da auch mit zu. Darüber hat Krishna dann früher gesprochen. Und dass wir nicht in unserem Leben diesen Stimmen sozusagen eine Möglichkeit geben. Ja, liebe Devotees, das war der zweite Abschnitt. Wir haben, weil es nur ein Mantra ist, diesen Abschnitt ganz kurz nur, also sagen wir mal, eher ausführlich behandelt. Der Mörder der Seele, ich lese noch mal vor, wer immer es sein mag, muss eingehen in die Planeten, die man als die Welten der Ungläubigen kennt und die erfüllt sind von Finsternis und Unwissenheit. Habt ihr hierzu er liegt in dem Wort Svatantra begründet. Svatantra heißt Freiheit oder Unabhängigkeit. Es ist unser wertvollstes Gut, was wir haben. Und etwas, in das sich Krishna niemals einmischt. Wer seine Freiheit und Unabhängigkeit gebrauchen möchte in eine bestimmte Art und Weise, wird von Krishna nicht daran gehindert. Er respektiert das. Und wenn jemand seine Unabhängigkeit und Freiheit tatsächlich in diese Richtung einsetzt, möchte, lässt Krishna das zu. Meistens
lässt er jedoch vorher eine warnende Stimme aufkommen, nämlich die Stimme der Überseele, die in Form des Gewissens fragt: Willst du das wirklich tun? Im Bhagavatam schreibt Srila Prabhupada darüber, dass diese Stimme uns hilft, unsere Freiheit richtig einzusetzen, beziehungsweise den Pfad des Göttlichen zu gehen. Manchmal ist es auch so, dass ganz ausgeprägte Menschen, die einen ausgeprägten Hang zum asurischen Leben haben, plötzlich so eine Stimme verspüren. So ist Krishna also sehr gütig gesonnen. Und wir können Krishna nun wirklich nicht den Vorwurf erheben, dass er jemanden einfach zum Mörder der Seele werden lässt. Allerdings müssen wir sagen, dass Krishna sich, wenn einer das wirklich per Du will, wünscht, nicht verhindert. Er respektiert die Unabhängigkeit. Lalita? Stimmt. Als ich sagte, dass also Lalitas Fragen sind, glaube ich, klar. Sie fragt, ich will es nochmal wiederholen. Es wurde von mir gesagt, dass es nicht nötig sei, eine Berufsausbildung und so weiter zu machen, wenn man doch sein für sich selbst geltendes Arrangement findet und in diesem Arrangement seinen Platz bezieht. Dann wurden zwei Dinge gesagt. Er sagte, in unserer Bewegung scheint es nicht immer so zu funktionieren. Man hört sogar, dass einige noch einmal eine Berufsausbildung machen und sich wünschen, vielleicht sie hätten es früher, als sie noch jung waren, getan. Nicht? Und Prabhupads Beispiel scheint auch darauf hinzuweisen, dass es doch wichtig ist, ein Arrangement zu machen. Ne? Ich bin froh, dass diese Frage gekommen ist, denn es ist eine sehr wichtige Frage, insbesondere, glaube ich, wichtig für viele junge Devotees, die sich darüber Gedanken machen, beziehungsweise sogar in solcher Situation sind, wo sie sich über ihre Zukunft Gedanken machen. Es ist so, dass das Arrangement für den Menschen darin besteht, es gibt unterschiedliche Arten von Menschen. Es gibt Menschen, und da müssen wir in das Gesellschaftssystem von Srila, von Krishna eintauchen, die mehr Brahmanas sind, das heißt Leute, die predigen und die spirituelles Wissen verbreiten. Und dann gibt es auch solche Menschen, die mehr von sehr einfacher Natur sind, die vielleicht eher so etwas sind wie Handlanger, die irgendwo mit anpacken und eine Arbeit ausüben, für die sie dann auch versorgt werden. Es kommt jetzt darauf an, was man ist. Ein Handlanger, das klingt so verurteilend, sagen wir mal, ein Mensch, der vielleicht mehr so eine kaufmännische Ader hat, müsste natürlich eine gewisse Ausbildung machen, um schließlich diese Tätigkeiten auch ausüben zu können. Jemand, der von seiner Natur her ein Brahmana ist, braucht diese Ausbildung nicht, weil er braucht vielleicht eine Ausbildung in
dem Vermitteln von spirituellen Wissen. Das ist bestimmt wichtig. So gibt es für jeden in diesem, sagen wir mal, einen Platz, den er einnimmt, und die Verantwortung, die mit diesem Platz zusammenkommt, mögen unterschiedlicher Natur sein. Sie mögen unterschiedlicher Natur sein, das stimmt. Also da muss ich sagen, ist meine Präsentation nicht so ausgewogen gewesen. Ich habe in meiner Präsentation das nicht deutlich gesagt. Aber das ist mir sehr, sehr wichtig. Wir müssen unseren Platz finden im Leben, und in diesem Platz, wenn wir dem sind, ist ein natürliches Arrangement für uns da. Wir brauchen aber nicht zu einem karrenziehenden Esel, so hat Bauer das ausgedrückt, zu werden. Das heißt, in einem völlig dämonischen Gesellschaftssystem also diese übermäßigen Anstrengungen zu machen, um unseren Lebensunterhalt zu machen. Wir müssen nur unseren Platz erkennen und in diesem Platz dann handeln. Dieser Punkt wurde einmal zwischen Chaitanya Mahaprabhu und Shrivas Thakur diskutiert. Shrivas Thakur ist ein Grihastha gewesen, und Chaitanya Mahaprabhu fragte ihn: Du, sag mal, wie lebst du? Was ist dein Lebensplan? Tja, sagte Shrivas Thakur, was immer du mir gibst, Herr, das ist mein Lebensplan. Ja, aber was machst du, wenn mal nichts kommt? Dann faste ich einfach mit meiner Familie und warte auf den Plan des Herrn. Und wenn dann, dann sagte Shrivas Thakur, wenn am zweiten Tag nichts kommt, faste ich weiter und chante den Hare Krishna Mantra. Und wenn am dritten Tag nichts kommt, dann gehe ich mit meiner Familie zum Ganges und ertränke mich im Ganges. Punkt. Was damit gesagt wird, ist kein Aufruf zum Suizid. Nicht, falls wir hier einen Vertreter der Presse haben. Shrivas Thakur wollte mit diesem Ausspruch sagen, dass wenn sich ein Devotee wirklich im Krishna-Bewusstsein aufhält, ist es ein Ding der Unmöglichkeit, dass Krishna nicht für ihn sorgt. Es ist unmöglich, es wird nicht geschehen. Wenn man jedoch voll mit Zweifeln ist, die nagen wie eine schwarze oder eine weiße Ratte an der Lebenserwartung, dann mag es sein, dass man seine eigene Arrangement machen muss. Doch für die Devotees, Krishna sagt, das Ananyas Chintayantumang, ich sorge für, ich trage bei, was sie brauchen, und erhalte das, was sie haben. Das ist Krishnas Versprechen. Das heißt jetzt, wie gesagt, nicht, dass wir müssen sehen, was sind wir für Arten von Devotees, was sind unsere Neigungen, und wenn wir sehen, wir haben nicht solche Neigung, dass wir so frei fliegende Brahmanas sind, dann ist es vielleicht wichtig, dass wir eine Arrangierung machen, oder sagen wir, dass für uns, dass wir die Arrangierung erkennen, die für uns da ist, wo wir vielleicht etwas tun, wozu wir eine Ausbildung brauchen. Es ist jedoch gut, wenn man das in einer gottesbewussten Gesellschaft tut und nicht in einer nicht gottesbewussten Gesellschaft. Mhm. Ja. Studierst du selber? Ja. Wie bitte? Du machst dein Abitur, aber du bist noch sehr jung. Ja. Wie ist es mit einem Studium? Ist es besser, das nicht zu machen, oder und es einfach abzubrechen, oder es in Krishnas Dienst zu stellen? Es kommt da wirklich auf deine Situation drauf an. Ich selber bin oft vor diese Frage gestellt und habe manchen Studenten empfohlen, wo es sehr klar war, unbedingt ihr Studium zu Ende zu bringen. Unbedingt. In Zagreb zum Beispiel gibt es eine Studentin, die noch 2 Jahre hat, um ihr medizinisches Studium zu absolvieren, und die mich da wirklich gefragt hatte und die nicht studieren wollte, weil sie einfach
den freien Adlerflug bevorzugte, sagen wir mal so. Aber es war bei ihr eindeutig, dass es für sie sicherlich das Beste ist, das zu tun. Und bei anderen gibt es wieder andere Situationen. Das kommt auf den einzelnen Fall drauf an. Und was ist bei mir? Ich würde erstmal das Abitur zu Ende machen, auf alle Fälle. Ist es dieses Jahr oder schon? Nächstes Jahr. Patricius, ja. Ja, so hieß mein Onkel, der hieß auch Patrick und den haben wir alle Patricius genannt. Das ist ein englischer Name für Patricius. Ja.
Ich habe ein bisschen Mühe mit der lebischen Pädagogik.
Ja.
Mit Angst operiert und dann Schmerzen, also so Strafe.
Ja.
Und ich weiß nicht genau, es hört sich für mich ein bisschen tief im Mittelalter in die Kirche gemacht. Ja. So, wenn du lieber bist, dann kommst du in den Himmel, wenn du böse bist, dann
kommst du ins Fegefeuer und da wirst du gerestet. Ja. Ja. Ja, klar, wenn wir als aufgeklärte Europäer hören, dass es so etwas wie höllische Planeten gibt, wo mit dem Schmerzprinzip gearbeitet wird, dem kosmischen Prügelstock, wie ich gesagt habe, dann läuft es uns heiß und kalt nacheinander den Rücken rüber. Nun, es gibt ganz einfach reale Gegebenheiten. Die höllischen Planeten sind eine objektiv existierende Wirklichkeit, in denen diejenigen, sagen wir mal, leben, die sich ganz dem Gesetzen des Herrn widerlegt haben und wirklich grundsätzlich mit dämonischen Tätigkeiten beschäftigt waren. Aber es ist nicht so, dass die vedische Lehre mit diesen, sagen wir mal, argumentiert, praktiziere spirituelles Leben, damit du nicht in die Hölle kommst. Du kannst du vielleicht behalten. Das ist nicht die Aussage. Die Grundaussage der vedischen Schriften ist, du hast eine so große Möglichkeit in der menschlichen Lebensform, Atato Brahma Jigyasa, nun wo du Mensch geworden bist, beschäftige dich mit der Selbstverwirklichung. Dann wird sehr ausgiebig den Pfad der Selbstverwirklichung beschrieben. Das, was ich eben gesagt habe, sind isolierte Texte. Deswegen nimmt dieser Text in der Ishopanishad auch eine Sonderstellung, begleitet eine einfache Sektion. Nicht? Er spricht von, das ist nicht so, dass man so unterrichtet wird mit dem höllischen Verständnis. Ja, ich weiß, die mittelalterlichen Priester, die haben sich da doch, zumindest was man von ihnen gehört hat, da wurde immer vom Fegefeuer gesprochen und so weiter. Nein, das ist nicht zu predigen. Also, ich habe auch noch nie einen Devoti gesehen, der sich auf die Stelle, auf die Straße hinstellt und sagt, liebe Freunde, ihr geht zur Hölle, wenn ihr nicht so weitermacht. Es wird sogar gesagt, es gibt ja im Sadhana Bhakti, das heißt im Bhakti nach Übungen, zwei Beschreibungen, also zwei Kategorien, Vaidhi Bhakti und Raganuga Bhakti. Vaidhi Bhakti ist die Bhakti, die man ausübt, weil man die Regeln und Regulierungen der Schriften einhält und wenn man es dann nicht tut, dann ist es nicht so gut. Nicht? Aber die zweite Art von Bhakti ist Raganuga Bhakti, wo es darum geht, spontan aus Liebe heraus zu handeln und nicht aus Angst um mein eigenes Wohl. Bei der ersten ist mein eigenes Wohl der Bezugspunkt und bei der zweiten Art von Bhakti ist Krishnas Wohl. Wie soll ich mich ausdrücken? Das Motiv. Prabhupada hat in seiner Präsentation uns immer versucht dahin zu bringen, dass es um Krishna geht. Krishnas Wohl. Hat damit nicht unbedingt Raganuga Bhakti gepredigt, das will ich nicht sagen, aber er hat uns klar gemacht, dass es in der Motivation, aus der wir handeln, Liebe sein sollte und nicht Furcht. Liebe zu Gott, Bhakti sollte entwickelt werden. Es ruht in uns drin, diese Liebe, und es wird erweckt durch die Vorgänge des Krishna-Bewusstseins. Das ist unser Motor. Der Schlümpfe aus Furcht hat. Du bist der Pädagoge selber, also der Erzieher, und du weißt, das ist menschlich. Ja.
Du hast doch gesagt, also mit diesem, was man arbeiten soll, jetzt von den eigenen Fähigkeiten und Veranlagungen jetzt einfach herkommen. Es fällt mir was ein, das heißt immer, man soll seine Fähigkeiten in Krishnas Dienst stellen.
Ja.
Aber was macht jetzt ein Mensch, der sich bei sich überhaupt keine besonderen Fähigkeiten entdecken kann?
Man soll seine Fähigkeiten in Krishnas Dienst stellen. Was, wenn man bei sich kaum Fähigkeiten entwickeln kann? Also entdecken kann. Also irgendeine Art von Fähigkeit wird man schon haben. Man muss einfach dann sehen, was möchte man für Krishna tun und was kann man für Krishna tun. Diese Frage kann man stellen. Und da kommt bestimmt irgendeine Art von Antwort raus. Es ist jetzt irgendwas kommt da schon. Stell dir mal diese beiden Fragen. Was möchte ich für Krishna tun und was kann ich für Krishna tun? Irgendwann kriegst du bestimmt eine Antwort auf diese Frage. So, wir haben jetzt 9:10. Wir werden uns den Prasadam zuwenden, um dann jetzt als nächstes Start anzusteuern. Wie bitte? Vielleicht sind noch Ansagen. Oder machen wir das beim Prasadam? Arjuna Babu, möchtest du vielleicht jetzt noch was sagen? Oder beim Prasadam? Gut. Natürlich sitzt jetzt jeder da und hört es durch ein Mikrofon. Bleib bitte noch sitzen, Arjuna Babu.